Wir haben ja diese schöne Lesung gehört. Wir lesen ja jetzt während der Fastenzeit das Alte Testament. So die übliche Regel in der orthodoxen Kirche. Und gerade diese Geschichte, diese Frage der Schöpfungsgeschichte und dann mit dem Menschen und dem Sündenfall, und so, das ist ein großes, riesengroßes Thema, wo es viele Missverständnisse und viele Fragen gibt und so weiter. Also zunächst muss man ja sagen, dass von der jüdischen Überlieferung herkommend, Adam einfach der Gleiche oder der Ähnliche ist. Ja? Adam, der mir Gleiche, das bedeutet einfach der oder dasjenige, was Ebenbild Gottes ist. Also auf Griechisch hieße der dann Ikonas und auf Deutsch Bild. Na? Oder Ebenbild. Dann, dass er den Tieren und allen Dingen Namen gibt, das vermag er Kraft des göttlichen Odems, der in ihm ist. Nicht Kraft seiner fleischlichen Natur, die er vom Acker, Lehm vom Acker ist, sondern eben Kraft seiner geistigen Natur, die Odem aus Gott ist. Wobei für Sie vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie da informiert sind, der Odem aus Gott oder der Weiheatem Gottes oder göttliche Gnade und Kraft, der göttliche Hauch, wie wir sagen, ist keineswegs zu verwechseln mit der indisch-hinduistischen Vorstellung des Prana. Also das ist wirklich im orthodoxen Christentum ist der Hauch von Gott eine rein transzendentale Wirklichkeit und Kraft. Hat also nur ganz, ganz mittelbar und bedingt mit der Schöpfung zu tun. Es ist eigentlich diejenige Kraft von Gott, die dem Menschen geistiges Bewusstsein ermöglicht und geistige Erkenntnis, rein transzendentale Erkenntnis natürlich, wenn wir von Erkenntnis sprechen. Und genau darum dreht sich dann auch die Geschichte vom Sündenfall. Und dann ist dann das Weib, was Gott dem Adam gibt, so sagt der eine Schöpfungsbericht, den wir heute gehört haben, sagt, es sei aus der Rippe des Adam genommen. Der andere Schöpfungsbericht schweigt sich darüber aus und sagt nur, er schuf sie ein Mann, ein Weib. In der heiligen Überlieferung wird das dahingehend gedeutet, dass in der ersten Schöpfung, von der eigentlich die ganze Erzählung handelt, das also bevor also auf der urbildlichen Ebene, dass dort die Eva einfach die andere Seite des Adam ist. Und die ganze Schöpfungsgeschichte oder diese gerade Geschichte vom Sündenfall beschreibt den Übergang gewissermaßen aus der urbildlichen Sphäre in die Sphäre des räumlich und zeitlich Seienden. Und hier ist natürlich eine große Dramatik. Diejenige, die ihm gleicht, oder diese Seite des gottgleichen Geschöpfes, diese Seite ist ja die, die das Leben bringt. Und sie wird in einen gewissen Analogiezusammenhang gebracht mit allem, was das Leibliche und das Erscheinende bedeutet. Deshalb auch noch heute in der orthodoxen Kirche, das ist noch mehr im Zusammenhang mit der göttlichen Weisheit, da ist diese Symbolik noch stärker, da ist es einfach die Kraft der Erkenntnis Gottes, die die Materie hervorbringt, also das, was in Raum und Zeit subsistiert. Und Eva, die aus das Leben kommt, ist sozusagen, hat immer mit der Sichtbarwerdung zu tun. Deshalb sagt die ganz alte Überlieferung einfach, Adam ist sozusagen das Geistige, das noch nicht Erschienene im Gedanken Gottes. Eva ist dann das Erscheinende in Raum und Zeit, das Verwirklichen. Insofern sind die beiden natürlich unbedingt aufeinander bezogen. Ja, weil in der Kosmologie der orthodoxen Kirche, wie sie etwa der heilige Dionysius oder Panita beschreibt, ist es auch so, dass gesagt wird, dass der ganze Kosmos als Schmuck und Gewand Gottes in Raum und Zeit in Erscheinung tritt. Kosmos heißt ja in der griechischen Sprache einfach Schmuck, Verzierung, Zierde, also die gewissermaßen die Umhüllung, also wiederum die weibliche Seite. Aber hier spricht man eben vom Gewand Gottes. Also etwas Gewand ist ja nicht Gott selber. Es ist etwas anderes. Wir sprechen ja von der Schöpfung aus, naja, die westliche Theologie sagt dann die Schöpfung aus dem Nichts. Da sind wir in der Orthodoxie gar nicht so sicher, ob es nicht eine Schöpfung aus sich selbst ist. Aber wir sagen da nichts darüber. Das ist offen, das bleibt ein Mysterium. Man kann natürlich auch sagen, Schöpfung aus dem Nichts. Das ist also, es sagt einfach, dass es eben unerklärlich ist letztendlich. So, und jetzt kommt diese Geschichte mit dem Sündenfall. Also Gott sagt, esst doch nicht von diesem Baum. Luther übersetzt Erkenntnis. Es ist im Griechischen der Baum des Gnosseos, also des Wissens. Gnosis kann natürlich auch Erkenntnis sein. Gnosis ist aber eher Wissen in diesem Zusammenhang und bezieht sich im ganz Konkreten sogar auf jenes Wissen und jene Erkenntnis, die dem Menschen möglich ist, Kraft seines fleischlichen Verstandes, Kraft seiner fleischlichen, irdischen Vernunft. Und es ist jetzt ein großes, wie soll ich sagen, ein großes Ding mit dieser fleischlichen Vernunft. Denn einerseits ist sie Abbild, Ikone der geistig erkennenden Vernunft, welche wiederum aus dem Odem Gottes kommt, also aus der rein geistig-transzendentalen Natur des Menschen. Wenn die fleischliche Natur, Vernunft, wie das Wort schon sagt, eben zum fleischlichen Menschen gehört, sozusagen hier im Hirnkasten geschieht, das ist das, was die Neurologen so feststellen können und was man in der Schule lernt. Die andere Seite wird ja seit Jahrhunderten hier in Westeuropa geleuchtet und ausgeblendet. Das ist das, was wir immer nennen, den Sündenfall Europas oder des Abendlandes. Und also aus orthodoxer Perspektive ist es eine fürchterliche Verkürzung des Menschen eigentlich um seine bessere Hälfte. Ja. Aber genau um dieses Geheimnis dreht sich auch diese Geschichte mit dem Sündenfall. Und der Baum dieser Erkenntnis, deshalb ist es Eva, eben die erscheinende, in Raum und Zeit seiende Seite des Menschen, die von diesem Apfel ist. Und mittelbar bekommt dann der ganze Mensch, Adam, die Folgen zu spüren. Und es ist eine Eigenart jener fleischlichen Vernunft. Das ist wohlgemerkt jene Vernunft, die in der westeuropäischen Philosophie seit Jahrhunderten als die Vernunft schlechthin allein gültig ist, angeblich. In Wahrheit natürlich nicht, aber so wird es gelehrt und gesagt und überall verkündet. Diese fleischliche Vernunft lebt von der Kraft und Fähigkeit der Abstraktion. Die Abstraktion, wie das Wort schon sagt, ist ja ein abgezogenes. Man hat eine sinnliche Erfahrung oder eine geistige Erfahrung, eine irgendwie geartete Wahrnehmung und versucht sich das rationaliter klarzumachen. Und so bildet man verkürzte, von der Sache nur abgezogene Begriffe, so wie ein Foto eben nur ein Abzug der Wirklichkeit ist. Ich hatte mal als Student dieses schöne Gedicht, wo es heißt, in seinem Stüblein denkend sitzend bewunderte der Mensch Gestirn und frug sich, wie soll ich es fassen in meinem kleinen, engen Hirn. In seinem Stüblein sitzend denkend entdeckte er die Fotografie und dachte bei sich, so klar wie heute sah ich den Himmel nie. Das ist die Verführung der Abstraktion. Die Reduktion der Welt auf eben jene Beobachtungs- und Berechnungs- und Begriffsmöglichkeiten, die ihm Kraft der fleischlichen Vernunft gegeben sind und die freilich hier in dieser Welt auch dringend notwendig sind, derer wir auch bedürfen. Wir leben ja nun hier bereits jenseits des Sündenfalles in Raum und Zeit. Und uns ist aber auch die andere Seite gegeben. Insofern ist das, was wir nennen, der Sündenfall des Abendlandes, eigentlich die ultimative Zuspitzung jenes Sündenfalles schlechthin. Dass wir eben wähnen, wir könnten Welt beherrschen, im Griff haben, bis hin zu diesen ganzen Erscheinungsformen der Zerspaltung und Fusion der Kleinstmaterie in der Mikrophysik, bis hin zu Gentechnologie, bis hin zu, das ist jetzt das Allerneueste, die In-vitro-Befruchtung des Menschen, dass der Mensch gewissermaßen nur noch im Reagenzglas entsteht, sozusagen eigentlich die Züchtung des Zombies oder die Züchtung des Golem, wie es im mittelalterlichen Mythos auch benannt wurde, eben der Kunstmensch, der an die Stelle des Echten gesetzt werden soll. Und das Ganze ist natürlich eine Frucht der Sünde und der Usurpation des Menschen gegen Gott. Man muss sagen, einer dummen und wahnwitzigen Usurpation, weil es ja in Wahrheit gegen Gott gar keine Usurpation möglich ist. Weil wir ja nur in Gott leben und durch Gott sind überhaupt. Und ohne Gott gibt es gar kein Sein. Er ist doch der Urgrund allen Seins, der höher ist als Sein und Nichtsein. Also hier diese die Versuchung der Abstraktion, dass der Mensch eben den Grund unter den Füßen oder den lebendigen Bezug zu seiner Mitschöpfung verliert und freilich erst recht zu Gott und der geistigen Welt verliert, zu den göttlichen Gedanken, zum Wort Gottes, zum ewigen Logos, zum ewigen Wort, zum Geist. Der andere Baum des Lebens ist dann wiederum die andere Seite, der steht aber im Paradies und ist nicht so leicht zugänglich. Das ist für uns, jetzt aus unserer Perspektive, aus der gefallenen Schöpfung aus betrachtet, ist das eben jene Erkenntnis, die, wie es so schön heißt, höher ist als alle Vernunft und jenseits der fleischlichen Vernunft liegt und die wir mit dem geistigen Wahrnehmungsorgan, dem Nous, wir nennen es auf Deutsch den Geist, meinen dabei aber jene transzendentale Wahrnehmungskraft und auch Erkenntniskraft, die in Gott ruht und aus dem göttlichen Odem kommt. Nur mit dieser Kraft vermögen wir eben zu geistiger Erkenntnis zu gelangen. Deshalb ist der Versuch, Welt zu erkennen, ausschließlich mit der Kraft der Abstraktion und der fleischlichen Vernunft zum Scheitern verurteilt. Und deshalb ist er todbringend. Erst eine ganzheitliche Wahrnehmung der Welt im Sinne einer überzeitlich, übermateriell, auch transzendentalen Wahrnehmung, also beides in den Blick nehmend, hat überhaupt, sozusagen verdient überhaupt Erkenntnis genannt zu werden. Alles andere ist Teilerkenntnis, bedingte Bruchstückerkenntnis, bruchstückhafte Erkenntnis, kaum mal wie im Spiegel, wie Paulus sagt. Deshalb auch die Schlange in ihrer Ambivalenz als Symbol der Weisheit einerseits, dann aber als Symbol auch der Verführung. Wenn man im christlichen Kontext von Schlange sagt, dann meint man etwas ganz, ganz Übles. Und man meint auch eine ganz bestimmte Wirkweise. Die Schlange verführt zum Vernünfteln, zum nur abstrakt und, wie man dann sagt, logisch denken. Aber der wahre Logik, die eben auch den ewigen Logos, den Sohn Gottes, mit hineinnimmt, geht dabei flöten. Und deshalb ist eben diese Schlange dieses ambivalente Symbol. Die Erlösung besteht eben in der Erkenntnis jener überirdischen, überzeitlichen Ganzheit des Menschen und in der Kultivierung jener anderen Seite. Man möchte sagen, jener männlichen Seite des Gottgleichen, also die ja steht für die geistige, transzendentale, in Gott ruhende, im ewigen Gedanken Gottes. Und so versteht man vielleicht diesen größeren Zusammenhang. Man wird dabei auch erkennen, dass selbst noch innerhalb der Theologie und innerhalb der Religion immer wiederum diese Schlange und die falsche Erkenntnis lauern. Denn wenn ich Theologie betreibe und das rein abstrakt Rationaliter tue, verrenne ich mich natürlich. Und das ist auch in der Geschichte der Kirche dann immer wieder die Ursache aller Häresie und aller Irrlehre gewesen. Und die orthodoxe Kirche hatte immer ihre Mühe und Not, ihre nackte Mühe und Not, mit Achen und Krachen dann doch das ewige Mysterium dann doch hochzuhalten und solche Formulierungen zu finden, wie sie eben im altkirchlichen Dogma gegeben sind, die den fleischlichen Verstand, die fleischliche Vernunft des Menschen schlicht überfordern und sprengen und so ihn verweisen auf jene Erkenntnis, die allein wahre Erkenntnis genannt zu werden verdient. So viel für heute.